auch ein Fahrzeug mit dabei gewesen mit Dachzelt. Also dann übernachtest du in einem Zelt auf dem Dach des Fahrzeuges. Und wenn derjenige dann gesagt hat, ja, ich habe innen im Zelt, im Dachzelt, das Eis gekratzt, weil der Atem, der er ausgeatmet hat, gefroren ist an der Wand, dann ist das schon noch eine andere Nummer.
Hallo und herzlich willkommen bei Financial Help, dem Podcast für deinen finanziellen Erfolg. Hier geht's um echte Strategien, smarte Investments und das Wissen, das du in der Schule nicht bekommen hast. Heute gibt's hier eine Urlaubsfolge, passend zur Stimmung. Wir haben Mai, es sind Feiertage, soweit das Auge reicht, und der Sommer steht vor der Tür. Unsere Gedanken kreisen um Wochenendtrips und Urlaubsplanung, und Julian ist jedes Wochenende unterwegs mit seinem Expeditionsmobil. Und damit starten wir in ein absolut gehyptes Thema, Vanlife. Vielleicht eine Folge out of the box, an die man vielleicht gar nicht so unbedingt denkt, aber durchaus wurden wir oft gefragt, ey, was kostet Vanlife eigentlich wirklich? Und dann haben wir uns gedacht, okay, es ist nicht so richtig Finanzpodcast-Folge, aber irgendwie vielleicht ja auch doch. Und wer könnte zu diesem Thema mehr Experte sein als unser lieber Julian? Nobody! Und deswegen würde ich sagen, let's talk about Vanlife. Julian, Vanlife klingt ja irgendwie wie die perfekte Flucht. Aufwachen am Meer oder in den Bergen. Kaffee vor den Bergen in seinem Liegestuhl. Einfach Freiheit. Wir haben keine Ferienwohnungen, die wir zu bezahlen haben. Wir können einfach losfahren. Wir sind free as fuck. Und genauso sieht's ja irgendwie auch aus. Und das ist ja auch das, was uns Insta und so immer gerne suggeriert. Und Sonnenuntergänge, Lichterketten. Immer sind wir mit Menschen unterwegs. Aber die einzige oder die wichtige Frage ist doch, was kostet Vanlife wirklich? Und ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen Ordnung reinbringen. Womit, mit welchen Posten fangen wir an? Aber ich glaube, dass an dieser Stelle ganz, ganz viel unterschätzt wird, dass Vanlife vielleicht auch gar nicht so billig ist, wie man sich das so auf den ersten Blick vorstellt. Was sind deine ersten Gedanken zum Thema Vanlife?
Mein allererster Gedanke ist, dass du das richtig toll anmoderiert hast und mir auch tatsächlich dieser Gedanke kam. Wenn du auf Instagram irgendwas mit Hashtag Vanlife versiehst, dann schießt das wahrscheinlich durch die Decke, weil das irgendwie jeden interessiert und anzieht. Und wer möchte nicht gerne aus seinem Fahrzeug mitten in der Natur morgens bei einem Kaffee den Sonnenaufgang erleben? Und da kann ich schon sagen, das ist auch leider geil, aber aus finanzieller Sicht gibt es da schon ein paar Dinge zu berücksichtigen. Da gehen wir gerne mal drauf ein. Und ja, der erste Gedanke, der mir da kommt, ist, eigentlich egal, was im Leben und jetzt im Speziellen das Thema Vanlife, du musst es dir halt auch leisten können und es darf halt auch angemessen sein, was du da tust. Ich will auf gar keinen Fall, dass jetzt direkt dieses Thema Verzicht aufkommt, aber bitte tu nur Dinge, die du a. am Ende nicht bereuen wirst und b. auch in deiner Gewichtsklasse sind. Also es macht keinen Sinn, als Spargeltarzan dich vor 500 Kilo Hanteln zu stellen. Das sieht vielleicht beim Posen auf Instagram cool aus, aber dein Kreuz wird es hinterher nicht so richtig lustig finden. Und ja, lass uns deswegen da gerne mal in das Thema reinstarten. Es ist cool, aber es darf auch den Rest deines Lebens finanziell nicht schmälern.
Ja, unbedingt. Ich glaube, auch an dieser Stelle können wir schon mal vorwegnehmen, dass ich glaube, die größte Illusion ist, dass Vanlife jetzt wahnsinnig billig wäre. Sondern es ist wahrscheinlich einfach nur eine andere Art und Weise, Geld auszugeben. Fangen wir doch mal mit dem, mit der Basis an. Jetzt habt ihr natürlich auch keinen Bulli, wobei die Dinger auch schon teuer sind, sondern jetzt habt ihr natürlich auch die Königsdisziplin, ihr habt ein Expeditionsmobil. Aber es kommt nicht auf einen Euro an. Aber nimm uns doch mal bitte mit, was kostet das Ding?
Ja, okay, das ist natürlich jetzt wirklich so eine Frage wie, was kostet ein Auto oder was kostet ein Haus? Da gibt es von bis. Und ja, Expeditionsmobil, das ist jetzt, wenn es eine Anlageklasse wäre, würden wir hier definitiv über gehypte Aktien sprechen. Also das ist schon wirklich ganz weit oben. Und je nachdem, was jemand möchte, das muss man ja auch nicht haben. Also so ein Expeditionsmobil kostet ungefähr so viel wie, ja, sagen wir mal, entweder mehrere schöne italienische Sportwagen oder ein ordentliches Haus. Ein richtig ordentliches Haus mit ordentlichem Grundstück. Aber darum geht es ja gar nicht. Also es geht nicht darum, mit dem Tollsten durch die Welt unterwegs zu sein, sondern unterwegs zu sein und im Zweifelsfall einfach das zu kaufen, was zum Budget passt. Wichtig ist aber, das kaufst du bitte aus, und jetzt kommt wieder der Link zu der beliebten Folge Kontensystem, aus dem Guthaben im Bereich Vermögensaufbau, das, was du da verfügbar hast und wo du vorher das Geld für aufgebaut hast und idealerweise auch nicht alles Geld, was da drin ist. Also wenn du jetzt im Vermögensaufbau zum Beispiel 100.000 Euro angespart hast, wäre es empfehlenswert, maximal 50.000 davon zu nehmen als Budget für ein Fahrzeug und nicht 100.000. Natürlich ist das Fahrzeug für 100.000 potenziell doppelt so geil. Die Probleme sind aber auch dann doppelt so geil, die damit einhergehen können. Und je teurer das Spielzeug, desto teurer natürlich auch die potenziellen Folgekosten, ob nun die planbaren wie Unterhalt, TÜV, Service, wie auch die unplanbaren wie Motorschaden, Getriebe, Reifen, Technikthemen. Und die willst du dir ja auch noch leisten können, weil es macht ja keinen Sinn, wenn das Fahrzeug das erste Mal einen Platten hat, dass du es dann stehen lassen musst, weil du dir keinen Reifen mehr leisten kannst. Und es gibt ja auch noch andere Themen in deinem Leben, die ja auch Geld kosten, wie zum Beispiel irgendwann mal eine neue Wohnungseinrichtung, vielleicht irgendwie Eigenkapital für eine Immobilie, die Ausbildung der Kinder, andere Spielzeuge, also das kostet auch alles Geld. Also bitte niemals das Geld, was du zur Verfügung hast, nutzen für ein Ziel, sei es jetzt ein Van oder was auch immer, sondern immer nur ein Teil davon. Und bei Spielzeugen gilt, der maximale Preis, den du dir für ein Spielzeug leisten solltest, ist die Hälfte von dem Geld, was du im Vermögensaufbau hast. Die Hälfte ist schon wirklich heftig, weil dann ist es kaputt und du kannst es dir nochmal kaufen, aber dann hast du gar nichts mehr. Also besser ist es eher ein Viertel. Also wenn du 100.000 besitzt, dann darf das Van, der Van 25.000 kosten. Das wäre so eine grobe Orientierung.
Okay, jetzt hast du herrlich wie so ein Politiker drumherum geredet. Es war ja eigentlich eine ganz konkrete Frage. Was hat ein Expeditionsmobil gekostet? Und am Ende waren wir bei der Ausbildung der Kinder.
Yes.
Schon klar, es geht von bis, aber ich glaube, das ist ja auch das, was die Zuhörer so ein bisschen interessiert. Jetzt habt ihr natürlich euch was Tolles gegönnt, aber was ja auch das Ergebnis von jahrelanger Arbeit und Disziplin ist. Aber was hat euer Auto gekostet?
Ja, es gibt eine goldene Regel unter Expeditionsmobilbesitzern. Den genauen Betrag verrät man nicht, aber man darf natürlich immer gerne bei den Herstellern nachfragen. Du bist da im hohen sechsstelligen bis mittleren siebenstelligen Betrag in diesem Bereich. Und wenn du so ein Spielzeug hast, dann bedeutet das, dass nur der Besitz, also ungefähr, ja, das ist ein kleinerer, muss ich mal nachzählen, kleinerer fünfstelliger Betrag, den du alleine jedes Jahr nur dafür bezahlst, dass du es besitzt. Sei es jetzt an Versicherungen, Steuern, so ein Ding darf jedes Jahr zum TÜV, braucht eine Sicherheitsuntersuchung. Es muss irgendwo auch sicher verwahrt werden. Ein Reifen zum Beispiel kostet so um die 1.500 Euro. So ein Ding hat 4 bis 6 Stück davon. Also wir sind da in einer ganz anderen Liga unterwegs. Aber mir geht es jetzt nicht darum zu erzählen, boah, wie toll das alles ist oder was ich mir da leisten kann, sondern es geht darum, Menschen zu ermutigen, die Bock haben, draußen in der Natur mit einem Van unterwegs zu sein. Mach das, aber bitte immer in deiner Gewichtsklasse. Und im Zweifelsfall bitte eine Nummer günstiger. Also bevor du dir einen A6 kaufst, lieber einen A4, den du dir aber auch leisten kannst, wenn da mal außerordentlich viel Blödes mit passiert. Und dann wirst du dann auch mehr Spaß drin haben, weil wenn du einen A6 hast und sagst, ja okay, jetzt habe ich das geilste Auto, aber ich habe auch keine Lust loszufahren, weil die Spritpreise gestiegen sind, das macht ja gar keinen Sinn. Also ich kenne wirklich viele Menschen, die sagen, sei es jetzt ihr Van oder ihr richtig cooles Auto, also ein richtig cooles Auto kann man auch messen mit quasi wie viel Sprit braucht das. Tendenziell je cooler, desto höher ist der Spritverbrauch. Und wenn das dann dazu führt zu überlegen, ja nee, jetzt bewege ich das mal nicht, weil es ja zu teuer ist, dann macht das gar keinen Sinn, weil dafür hast du es nicht. Und ich glaube, das ist halt ein sehr großer Fehler, der häufig passiert im Bereich Van, Wohnmobil, Expeditionsmobil, was auch immer. Nicht die Tage, wo du fährst, sind teuer, sondern die Tage, wo du nicht fährst, wo es steht. Weil du kannst dir ja ausrechnen, Anschaffungskosten im Verhältnis zu genutzter Stunde. Und je weniger du es nutzt, desto höher sind ja die Kosten pro genutzter Stunde. Also wenn du dir so ein Ding holst, dann committe dich selbst, dass du es auch häufig nutzt und damit unterwegs bist. Und es ist egal, ob du damit in den Nachbarort fährst oder mal 200 Kilometer weiter oder in nächste Länder wie andere Kontinente. Hauptsache, du bist unterwegs und erlebst damit Abenteuer. Denn dann wird es günstiger. Steht das Ding 11 Monate oder mehr irgendwo in der Garage, dann hast du da unfassbar viel Kapital gebunden, was im Wert ja sogar noch Geld verliert. Dann hättest du das Geld lieber intelligent investiert und es würde für dich arbeiten.
Mhm. Ja, voll. Das
und ein. Apropos arbeiten, noch cooler ist es übrigens, dass wenn deine Unterhaltskosten, die du im Jahr hast, dass du die nicht aus deinem aktiven Einkommen bedienen musst, also dafür arbeiten musst, um das Ding zu unterhalten, unabhängig davon, ob du es jetzt fährst oder nicht, sondern idealerweise werden die Unterhaltskosten durch dein passives Einkommen, also durch das Mehren deines Geldes, weil es intelligent angelegt ist, bezahlt. Und idealerweise ist es nicht nur, du hast, wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein klassischer Bulli, den du vorhin angesprochen hast, sagen wir mal, der kostet im Schnitt 2000 Euro im Jahr, mit allem drum und dran, einfach nur der Besitz, nicht wenn er fährt, dann hast du idealerweise 2000 Euro schon passives Einkommen, also dein Vermögen wächst um diesen Wert, idealerweise um noch mehr, weil du willst ja auch nicht, dass du die Erträge rausnimmst und das Geld nicht mehr wird, sondern du willst ja Zinseszinseffekt haben. Also cool wäre, wenn du weißt, 2000 Euro hast du an Unterhaltskosten, so oder so, dass dein Geld das Potenzial hat, auf jeden Fall 10.000 Euro Ertrag zu erzielen. Das heißt, wenn du 2.000 Euro rausnimmst, ist es immer noch um 8.000 gewachsen. Auch nach Inflation hattest du real dann noch einen Zuwachs und im nächsten Jahr hast du dann ein höheres passives Einkommen. Das ist so das Verhältnis, wie es sein sollte. So ungefähr 20, vielleicht 25% maximal von deinen passiven Erträgen sind die Unterhaltskosten für das, nein, den Van. Warum will ich denn immer das Van sagen? Für den Van, der aktuell bei dir angemessen ist.
Ich will zu das Van sagen, wegen das Expeditionsmobil.
Ja, das kann sein.
Was würdest du denn sagen, also neben diesen offensichtlichen Themen, wie natürlich muss das Ding getankt werden, das heißt, wir haben natürlich Spritkosten, das Ding muss versichert werden, das heißt, wir haben Versicherungskosten. Gegebenenfalls fallen Reparaturen an, wobei die ja wenig planbar sind. Jetzt kostet bei euch ein Reifen 1500 Euro, da gibt es durchaus ja auch noch andere Kaliber, aber sowas kann natürlich auch passieren. Stellplätze haben wir schon drüber gesprochen. Klar, das muss irgendwo untergestellt werden. Man kann es ja nicht einfach rechts an den Straßenrand stellen. Jetzt habt ihr auch noch das Thema, ihr habt noch Internet mit dabei. Also ihr seid damit ja wirklich völlig autark unterwegs. Was gab es irgendwelche Kostenpositionen, die du in der Planung erstmal so vergessen hast? Also wo du sagtest, oh yo, das kommt ja auch noch, oder es ist vielleicht sogar auch gar nicht unerheblich, kommt noch mit dazu. Und das habe ich zu Beginn gar nicht so unbedingt so eingeplant.
Gibt's mehrere Dinge, die mir einfallen. Erstens, das hängt so ein bisschen von deiner Kreativität oder deinem Perfektionismus streben oder eine Kombination davon ab. Denn wenn du unterwegs bist, dann kommen dir immer Ideen, ah, das könntest du noch schöner machen, das könntest du noch perfekt machen, dieses Werkzeug könntest du noch gebrauchen, ah, das Ersatzteil wäre ganz gut an Bord zu haben. Und irgendwann darfst du auch dann mal sagen, okay, jetzt könnte ich da noch wieder ein neues LED-Licht einbauen und da noch die Technik und das cooler machen. Aber nee, jetzt werde ich mal nicht nur rumbasteln, sondern auch einfach mal eine Stunde das Ding genießen oder in der Sonne sitzen. Aber wenn du natürlich unterwegs bist, triffst du andere Menschen und bekommst dann auch immer Inspiration, was es noch Geiles gibt. Das ist das eine. Und natürlich auch deine Reiseziele bedeuten auch nochmal unterschiedliches Kostenpotenzial. Zum Beispiel sind wir in Südamerika gewesen und alleine eine Verschiffung dorthin kostet genauso viel wie ein Auto. Also das Geld, was du der Reederei gibst, um das Fahrzeug dahin zu bekommen. Wenn du natürlich einfach nur bei dir zu Hause losfährst und das Nachbarland besuchst, dann hast du es nicht. Aber vielleicht willst du durch ein Land durch, wo du Maut zahlst, wo du gar nicht auf dem Schirm hattest, ah, okay, mein Fahrzeug hat die Größe oder das Gewicht, dass ich auch ordentlich Maut bezahlen muss. Solche Geschichten. Oder bei uns ist es auch ab und an so, dass wir aufgrund von Größe und Gewicht gar nicht überall langfahren können und du dann vielleicht planst, wir fahren jetzt die Strecke und dann vor Ort merkst, ah, Mensch, wir müssen noch einen Umweg fahren, der dann auch wieder mit anderen Kosten, zum einen Geld, zum anderen aber auch Zeit verbunden ist, weil du gar nicht den direkten Weg fahren kannst. Also da auch immer überlegen, in welcher Klasse du da unterwegs sein möchtest. Oder bei uns ist es jetzt offiziell LKW, mit dem darfst du auf der Landstraße 60 und auf der Autobahn nur 80 fahren. Wenn du jetzt einen Bulli hast, mit dem kannst du überall, ja, auf der Landstraße auch nicht überall, aber, also auf der Autobahn so schnell fahren, wie er kann. Das ist auch wieder abhängig von der Klasse, in der du unterwegs bist.
Mhm. Okay, gut, verstehe. Das macht natürlich Sinn, aber da gab es jetzt offensichtlich keine noch größeren Themen, wo du sagtest, das habe ich total vergessen. Wobei, so schätze ich dich auch nicht ein, aber kann ja durchaus sein. Man erlebt ja dann, wenn man in der Situation ist, manchmal doch noch neue Sachen, die man vielleicht vorher gar nicht so mit eingeplant hat. Okay, ich habe noch eine Frage, die mehr so ein bisschen in die psychologische Richtung geht. Das ist ja zumindest, was Finanzpsychologie betrifft, deine absolute Leidenschaft. Wenn es jetzt hier um das Thema geht, dann geht es ja gar nicht so sehr um das Thema Finanzen, aber man stellt sich das ja irgendwie immer so schön vor durch Social Media mit, man sitzt in seinem Van an irgendwelchen Sonnenuntergängen und genießt sein bestes Leben, aber manchmal ist es ja vielleicht auch einfach so, es ist kalt draußen, es regnet, vielleicht sind, also gut, jetzt habt ihr Dusche und sowas alles mit an Bord, aber vielleicht ist ja die nächste, wie nennt sich das, Nassstelle, nee, wie nennt sich das? Sanitäre Anlagen und Co. ein Stück entfernt, die Nächte sind kalt, vielleicht gibt's auch schlechte Toiletten oder man fühlt sich vielleicht auch mal einsam oder das Gegenteil davon, man ist genervt, weil man gar keinen Rückzugsort hat und man ist aber gemeinsam unterwegs. Was würdest du sagen, was waren da so eure größten Herausforderungen vielleicht auch?
Ja, da bin ich wahrscheinlich wirklich nicht der beste Ansprechpartner, weil wir uns bewusst für ein Fahrzeug entschieden haben, was wirklich alles hat. Also es ist wirklich die gleiche Infrastruktur wie ein Haus, nur dass es mobil ist und auch mehrere Wochen komplett autark unterwegs sein kann. Wir können mehrere Wochen auch durch die Wüste fahren und brauchen nichts, weder Strom noch Wasser noch Treibstoffanschluss. Da muss halt einfach jeder für sich selber wissen, okay, auf der einen Seite, was bin ich für ein Mensch? Also was hätte ich gerne an Mindestinfrastruktur? Aber natürlich bestimmt das auch das Budget. Und die günstigste Variante ist dann wahrscheinlich das Zelt einfach in den Kofferraum zu packen. Da hast du natürlich kein Wasser dabei und auch nicht die Möglichkeit, wenn es kalt ist oder windig, dich richtig gut zu schützen. Also es darf dann auch zu dir passen. Im Zweifelsfall einfach mal ausprobieren und unterwegs sein und dann merken, entspricht mir das oder entspricht mir das nicht. Oder natürlich auch zu planen. Es gibt ja auch unterschiedliche Jahreszeiten, zu denen man unterwegs sein kann. Wir sind jetzt zum Beispiel vor kurzem in den Alpen unterwegs gewesen. Da war es noch ordentlich kalt, obwohl wir schon ja, Mitte Frühling haben und nachts hat es gefroren. Das ist in einem Expeditionsmobil dann doch sehr komfortabel, weil das auch Dutzende Grad unter Null ab kann. Es ist auch ein Fahrzeug, Allradfahrzeug mit dabei gewesen mit Dachzelt. Also dann übernachtest du in einem Zelt auf dem Dach des Fahrzeuges. Und wenn derjenige dann gesagt hat, ja, ich habe innen im Zelt, im Dachzelt das Eis gekratzt, weil der Atem, der er ausgeatmet hat, gefroren ist an der Wand, dann ist das schon noch eine andere Nummer.
Boah.
Klar gibt's natürlich auf Social Media immer nur die coolen Dinge zu sehen. Also wer postet dann auch schon, was alles Kacke ist. Was ich sagen würde, was nicht nur Instagram Vanlife ist, ist, dass du, je länger du unterwegs bist, desto mehr ist es nicht Urlaub, sondern Reisen. Urlaub ist das, was du vorher planst, bevor du antrittst und dann nur schöne Momente hast. Und Reisen bedeutet, während der Reise planst du die nächsten Schritte und musst dich dann darum kümmern, wo geht's hin, was gibt's zu berücksichtigen, dich auch um das Fahrzeug kümmern. Und je länger du unterwegs bist, desto eher ist das auch wirklich eine Zeit, die du fest einplanen kannst. Dann sitzt du nicht 24 Stunden am Lagerfeuer und trinkst mit Freunden, die du auf der Reise kennenlernst, Wein, sondern du kümmerst dich. Und das macht dann auch signifikant Zeit aus. Also ich würde schon sagen, so 20% der Reisezeit kannst du dann auch dafür einplanen. Ich persönlich bin nicht so derjenige, der es gerne macht, aber ohne geht's nicht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade ansprichst, weil zu Corona-Zeiten war ja Vanlife wirklich das Ding. Da haben sich ja alle ein Wohnmobil geholt, die es konnten, und sind dann damit losgereist, damit man nochmal dem Alltag hier irgendwie entfliehen kann. Ich natürlich auch sofort. Sofort auf den Hype aufgesprungen und zack sind wir durch, also erst nach Schweden und dann durch Schweden gefahren, aber mit einem Bulli. Also sprich, wir hatten keine Toilette an Bord, keine Dusche, kein Kochfeld. Und ich dachte am Anfang auch, das ist ja irgendwie alles voll schön, aber ich musste feststellen, dass es überhaupt nicht meine Art und Weise zu reisen ist, weil ich das auch todesanstrengend fand. Jeden Tag, dass man neu gucken musste, wo schlafe ich heute Abend, wo fahre ich hin, wie komme ich dahin, wie lange brauche ich dahin. Dann hat man sich schöne Stellen rausgesucht, an die man fahren wollte. Dann ist man angekommen, dann war das voll. Dann musste man wieder weiter überlegen. Das waren alles so Sachen, wo ich dachte, oh nee. Und am Ende des Tages hast du irgendwie 80% des Tages im Auto gesessen. Ich konnte es nicht genießen. Ich fand das mental total anstrengend und auch wirklich wenig erholsam. Wie habt ihr da einen Weg gefunden, gut mit umzugehen, sodass ihr es dann wieder genießen könnt, zu reisen und auch euch dabei erholen könnt? Weil das ist ja letztendlich das Goal, was man damit erreichen will.
Als allererstes, glaube ich, gibt es unterschiedliche Menschen, die das mehr oder weniger stresst oder nervt. Und ich gehöre zu denen, die das tatsächlich gerne machen und da auch gar kein Problem mit haben mit diesen Themen, die du gerade gesagt hast. Also es ist einfach typabhängig. Und ich glaube, das ist aber sonst auch wie alles im Leben. Also du musst auch immer wissen, ganzheitlich betrachtet, was gehört alles dazu, um ein Ziel zu erreichen. Ich vergleiche gerne mal viele Dinge einfach mit Fitness. Wenn du halt einen schönen, trainierten Körper haben möchtest, bedeutet das auch, dass du eine gewisse Aufmerksamkeit auch auf das Thema Ernährung oder auch was esse ich nicht legen darfst und vielleicht auch, wie viel Zeit möchte ich denn diesem Thema widmen und in dieser Zeit kann ich halt auch andere Dinge nicht machen, wie zum Beispiel einfach dann in der Sonne abhängen oder was auch immer. Und so ist es halt bei Reisen mit einem Van oder Expeditionsmobil oder womit auch immer, mit irgendwas Rollendem, die Spanier nennen das Casa Rodante, also rollendes Haus, genauso, dass du dann auch akzeptieren darfst, ein Teil der Zeit gehört einfach dafür, dass du überhaupt weiter reisen kannst. Und da gehört zum Beispiel auch, wenn du lange unterwegs bist, dass du dich einfach auch um das Fahrzeug kümmerst. Also auch deine Pflege und gucken, was ist da los. Und auch immer offen bist dafür, dass du morgen irgendwas erfährst, was da jetzt unplanmäßig mal gewartet oder repariert werden darf, von dem du heute noch nicht mal weißt, dass es das Teil überhaupt gibt. Und wenn das natürlich das Potenzial hat, dass dich das die ganze Zeit nur stresst, dann überwiegt das vielleicht. Und du kannst dann das Thema gar nicht mehr so genießen. Also logischerweise freue ich mich auch nicht, wenn irgendwas kaputt geht. Ist auch geiler, wenn es läuft. Aber ich gebe dem nicht die Energie, jetzt ist die ganze Reise doof, sondern, ja gut, das gehört halt auch mit dann dazu. Oder so, wie wenn du vielleicht mit einem Lebenspartner zusammenlebst, dann wird es sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass du dich auch mal streitest. Ich glaube, Psychologen sagen, 10-20% der Zeit ist normal, dass man da auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Aber wenn man sagt, okay, diese 10% der Zeit, die nehme ich überproportional so kacke wahr, dass ich die anderen 90% nicht genießen kann, dann ist man vielleicht nicht der Mensch für eine Partnerschaft. Und so ist es halt beim Reisen auch, zu überlegen, okay, wie viel Energie gebe ich auf welche Wahrnehmungen. Du bist ja eigentlich unterwegs, weil du draußen sein möchtest, neue Abenteuer genießen möchtest, neue Dinge sehen möchtest, neugierig auf andere Kulturen bist, Austausch mit anderen Menschen. Und ich glaube, wenn du mit offenen Augen unterwegs bist, du auch erstmal wirklich erfahren wirst, in was für einem geilen, goldenen Käfig wir einfach auch leben dürfen in Mitteleuropa, wo einfach, also nirgends auf der Welt ist es wirklich unter Berücksichtigung aller Parameter geiler, und das wirst du aber einfach dann erst erfahren, wenn du auch siehst, wie andere Menschen auf diesem Planeten leben. Alleine wenn man weiß, dass deutlich über 80% der Menschen auf diesem Planeten nicht mal in einer Demokratie leben. Ja. Und für uns ist das so selbstverständlich. Und in den Medien nehmen wir wahr, dass in jedem Film, ne, jeder lebt in einer Demokratie. Nein, es ist nicht normal, überall seine Meinung sagen zu dürfen und dafür nicht direkt Ärger zu kriegen und mit einwirken zu können auf die politische Entwicklung. Das ist ja nur ein Aspekt. Deswegen glaube ich, macht das total Sinn, wenn man einen offenen und auch dynamischen Charakter hat, unterwegs zu sein, um weiter wachsen zu können. Was aber nicht automatisch immer heißt, dass es nur ausschließlich geil ist. Aber wo ist das schon im Leben? Also nichts ist ausschließlich nur geil. Dann machst du es dir ganz schön bequem. Also wenn du vorwärts kommen willst und Erfolge im Leben feiern willst und stolz im Leben zurückblicken willst, dann wirst du immer Dinge tun, wo auch anteilig an den Projekten Dinge sind, die halt dazugehören, aber nicht nur das Label nur geil haben.
Ja, okay. Ja, da bist du wahrscheinlich auch einfach ein kleiner Lebenskünstler drin in diesem, ich nehme an, ich nehme das an, was mir irgendwie gerade wieder fährt und gucke, wie viel Energie will ich dem ganzen Thema geben. Mich würde es wahrscheinlich schon, mich würde es nerven. Ja, mache ich mir doch nichts vor. Gut, zwei, drei Punkte noch, weil eins finde ich wirklich paradox am Thema Vanlife, weil es verkauft ja so dieses Thema Einfachheit total. Also von wegen, ich brauche nicht viel und hab ein mega Leben. Aber das ist mir auch damals aufgefallen, und wir haben es ja in einem ganz anderen Maße gemacht als ihr, dass es unglaublich viel brauchte. Also an allem. Letztendlich auch an Geld. Also es war kein bisschen günstiger als irgendwie ein Urlaub in einem tollen Hotel, wo auch immer wir gewesen wären. Wir hätten so auch in ein wirklich tolles Ferienhaus nach Skandinavien gekonnt, für die Kohle, die wir daraus gepulvert haben. Aber auch solche Themen wie, ja, diese ganze Orgas hatten wir auch alle schon. Aber, und das weiß ich auch von eurer Reise, war bei euch auch ein Thema. Du hast dir dein Leben ja schon so aufgebaut, dass du remote arbeiten kannst, dass du mobil bist. Du kannst einfach von unterwegs alles machen. Aber deine Liebste eben nicht. Und dass das zum Beispiel auch da so ein bisschen mit reinspielt, wenn man es natürlich nur im Urlaub macht, dann ist es wieder was anderes. Aber du hast ja die Freiheit, immer unterwegs sein zu können. Und sie, zumindest erstmalig, jetzt hat sie sich ja da auch umorientiert, aber hast du da was du Van-Interessierten mitgeben würdest, die vielleicht keinen Remote-Job haben, die vielleicht keine flexiblen Arbeitszeiten haben, die keine digitalen Berufe haben? Würdest du da sagen, die haben was zu berücksichtigen beim Thema Vanlife?
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, ich bin mal als Urlaub unterwegs oder ich reise für Monate oder sogar Jahre. Und Urlaub ist ja so, dass es von Anfang an begrenzt, befristet ist. Und dann hast du auch nicht das Bedürfnis, während der Reise irgendwie, ich nenne es mal, Mittelzuflüsse zu haben, zu generieren. Und wenn du langfristig unterwegs bist, dann hast du entweder ein Budget, was dann die Dauer der Reise einfach auch beeinflusst. Oder du sagst, okay, auf der Reise möchte ich gerne arbeiten. Das ist natürlich dann mit einem Job, der irgendwie ortsunabhängig gestaltet ist, deutlich einfacher, das stimmt. Oder ich kenne auch ganz viele, die wir auf der Reise getroffen haben, die einfach vor Ort immer mal wieder gearbeitet haben, um sich wieder Geld für Lebensmittel und Sprit zu ermöglichen. Ich denke zum Beispiel gerade an einen Franzosen, der Dachdecker und Holzwurm ist und dann immer mal wieder auf Bauernhöfen dort ja so Holzarbeiten an den Gebäuden gemacht hat. Oder, das ist natürlich auch ein sehr erstrebenswertes Ziel, dass du dir einfach ein passives Einkommen aufgebaut hast, zum Beispiel durch das intelligente Anlegen von Geldern, und dass du dann einfach von einem Teil der Erträge dann auch leben kannst. Ähnlich wie wir vorhin gesprochen haben, dass du idealerweise den Unterhalt deines Vans aus passiven Erträgen und nicht aus aktives Arbeiten ermöglichst, sollte idealerweise das gesamte Reisen so sein. Und das war für mich schon immer mein erklärtes Ziel, früh in meinem Leben durch cleveres Agieren so viel passives Einkommen aufzubauen, dass ich den Lifestyle, den ich gerne hätte, daraus bedienen kann und dann halt gerne weiterhin arbeite, weil ich es kann, weil es mir Spaß macht, aber nicht, weil ich es muss. Und ja, das kann sich, behaupte ich, jeder auch aufbauen. Da muss man nicht besonders intelligent für sein, nur ein bisschen clever und vielleicht einen guten Begleiter haben, der einem da immer wieder zeigt, was die nächsten Schritte sind, wie man das macht. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein cooles Gefühl, wenn man weiß, dass Geld kommt, auch ohne, dass ich arbeite. So, das ist, glaube ich, das größte Ziel. Vielleicht nichts, was du mit vor 20 erreichst, aber
aber du bist ja Gott sei Dank schon richtig alt kann man das und deswegen hinkommen. Hast du das schon erreicht.
Ja, genau. Mein persönliches Ziel war es, das mit 30 zu erreichen. Und dann kann man auch sagen, okay, ich bin jetzt mal bereit, 10 Jahre eben kein Vanlife zu machen, sondern das, was ich vielleicht in der Zeit für Vanlife einmal ausgeben würde, aber aus aktiven Einkommen lieber zusätzlich in den Vermögensaufbau zu investieren und dann aber ab 30 zu wissen, jetzt kannst du halt einfach reisen, weil dein Geld für dich arbeitet. Also das sind, glaube ich, dann 2 Kompetenzen herauszufinden, was kann ich gut, um auch viel Geld zu verdienen, aber vor allen Dingen auch die Kompetenz, das ist noch viel wichtiger, wie investiere ich das, dass es halt in der Zukunft gut für mich arbeitet. Also ich arbeite hart, aber mein Geld arbeitet ab dem Zeitpunkt härter für den Rest meines Lebens, diesen Anspruch zu haben.
Okay, ja gut, das ist dann natürlich irgendwie auch die Königsdisziplin und jetzt gibt's ja auch Leute, die wollen einfach nur mal im Urlaub 2 Wochen mit dem Van, weiß nicht, nach Österreich, völlig egal, oder auch nach Schweden.
Ja, ich glaube tatsächlich ist das die teuerste Variante, weil du ja trotzdem alles dafür, was du brauchst, kaufst und wenn du das einfach 2 Wochen im Jahr nutzt, dann ist jeder Löffel, den du dafür kaufst, natürlich unfassbar teuer im Verhältnis zu der Löffel, den du zu Hause in einem Küchenschrank liegen hast und halt die anderen, was haben wir dann, 50 Wochen im Jahr noch nutzt. Ne? Also deswegen muss man immer genau überlegen, egal was ich da ausgebe, ist es das wert? Also wie oft nutze ich das? Was ist quasi, was sind die Kosten pro Nutzung pro Stunde? Und alternativ kann man auch sagen, wenn ich weiß, ich mache das nicht so oft, also ich denke da ganz oft an die ganz klassischen Wohnwagen, die, wenn ich durch die Orte fahre, da irgendwie stehen sehe und gefühlt stehen die da nur rum und die werden genau 1 oder 2 Wochen im Jahr bewegt. Wie teuer das ist, wenn man so einen Wohnwagen kauft und dann den nicht nutzt und dann der sogar noch teurer wird, weil er nicht genutzt wird, dann noch mehr Wartungs- und Renovierungsbedarf dann nachher Zeit hat. Alternativ könnte man sagen, das Geld für die Anschaffung, das gebe ich nicht aus, sondern lege ich lieber an und von den Erträgen miete ich mir so ein Ding. Dann habe ich auch immer das erstens bestgewartete und zweitens das neue Modell. Das könnte eine super intelligente Alternative sein, wenn ich nicht viel unterwegs sein will. Lieber Geld anlegen und aus den Erträgen das mieten. Und das gleiche gilt, also man kann ja nicht nur Wohnwagen, sondern auch Wohnmobile, auch toll ausgestattete Bullis, voll ausgestattete Bullis, auch sogar Expeditionsmobile mieten. Man sollte von vornherein ehrlich zu sich sein, was ist realistisch, wirklich die Zeit, die ich nutzen werde.
Ja, und vielleicht auch, was ist man für ein Urlaubstyp, ne? Also wir haben ja schon festgestellt, ich bin's gar nicht, du bist es total. Aber gut, jetzt war ich ja, wie gesagt, auch mit einem anderen Fortbewegungsmittel unterwegs, aber ich fand's wirklich todesstressig und wenig erholsam. Aber genau, ist natürlich auch die Frage, was man dann irgendwie draußen macht. Aber wir können, glaube ich, final festhalten, dass Vanlife dann doch ganz schön viel kostet, in jeglicher Hinsicht und gar nicht unbedingt die billige Urlaubsalternative ist, sondern wir eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen müssen. Zeit natürlich im besten Falle auch, also auch Zeit, die wir natürlich genießen, aber das, was du ja auch gerade sagtest, diese nur mal 2 Wochen im Jahr, das ist tendenziell nicht der sinnvollste Weg. Es braucht wirklich viel Planung und vielleicht auch mentale Stärke, weil man dann eben, man flieht zwar vielleicht aus seinem Alltag, aber man kann sich vielleicht auch doch mal einsam fühlen oder doch auch ein bisschen overloaded, weil man dann eben der Situation, in der man ist, halt nicht so einfach mehr entfliehen kann. Also vielleicht da einfach als kleiner Tipp nicht naiv an die Geschichte ranzugehen und vielleicht für alle Van-Liebhaber, die unterwegs sind, trefft ihr ja mal Julian, seine Liebste und Frido, das Expeditionsmobil. Könnt ihr übrigens auch bei Insta folgen, da zeigen die immer, wenn die unterwegs sind, also wer da Bock drauf hat und den das interessiert, wo Julian sich so rumtreibt und was er alles so erlebt. Jetzt ist er ja auch hier in Bayern, also wunderschöne Landschaft. Dann folgt mal rein, ne? Und damit würde ich sagen, also ich weiß gar nicht, ob jetzt hier Keep Growing and Stay Healthy, die richtigen Abschlussworte sind, weil es nicht so richtig eine Finanzpodcast-Folge war, aber ich glaube trotzdem super spannend und cool, mal einen Einblick zu bekommen. Insofern würde ich einfach sagen, tschö, bis zum nächsten Mal.
Ein einfaches Tschö, ja. Von meiner Seite aus dann auch ein einfaches Tschö. Du hast es gerade gesagt, wer sich mal anschauen mag, wie so ein Expeditionsmobil ausschaut, wo wir da so unterwegs gewesen sind, unsere Abenteuer, Instagram, follow_Frido, unser Podcast Financial Health hat natürlich auch einen Instagram-Account, der heißt financial.health.podcast und ansonsten würden wir uns auch sehr freuen, Wenn du uns eine Bewertung im Podcast-Player deiner Wahl hinterlässt, uns dort folgst, dann verpasst du keine weiteren Folgen, wenn es wieder richtig um das Thema Geld, Finanzen, finanzielle intelligente Entscheidungen geht. Und für Folgenwünsche kommen gerne auf uns zu, wenn es irgendwas gibt, was dich interessiert. Und wenn du ganz individuelle Fragen hast, dann stehen wir dir sehr gerne auch im persönlichen Austausch und mit dem ein oder anderen Finanzcoaching zur Verfügung. Komm auf uns zu. Danke fürs Reinhören. Danke für deine Zeit. Bis zur nächsten Folge. Dein Julian Krüger.
Und Amelie Lieder. Tschüss.